dir vor, du sitzt bei einem Familienfest und das Essen schmeckt, die Stimmung ist gut und dann kommt das Gespräch auf Politik. Denn in einer Woche ist ja Bundestagswahl und jeder hat so seine Meinung. Und das Gespräch nimmt an Fahrt auf und die entspannte Atmosphäre rieselt so richtig schön aus dem Raum. Du wirst mit absoluten Meinungen konfrontiert und von allen Seiten spürst du Anspannung. Du möchtest dich einbringen, denn du hast ja auch eine Meinung, aber vielleicht willst du den Familiensegen nicht gefährden und du bist ja auch nicht so sicher, ob deine Meinung vielleicht immer so hundertprozentig richtig ist. Welche Argumente sind jetzt wirklich biblisch fundiert und was wäre der richtige Ton in dieser Situation? Und wie offen kannst du auch als Christ dich positionieren? Bevor ich weitermache, eine Bitte habe ich noch, dass der Monitor angemacht wird. Danke. Was ist die richtige politische Meinung? Willkommen in unserer heutigen Predigt Glaube und Politik, ein Drahtseilakt. Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl und Grund genug, heute darauf einzugehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals etwas über Politik hier von dieser Bühne gesagt habe, aber es lohnt sich auf jeden Fall darauf einzugehen und ich kann dir versprechen, ich werde heute keine Wahlempfehlung aussprechen, außer die Empfehlung, dass du zur Wahl gehst und ich werde ganz besonders unsere Beziehung zu Gott und der Bibel in den Mittelpunkt stellen. Deswegen triff am kommenden Sonntag eine Wahl und überlass die Verantwortung für unser Land nicht anderen. Und auch wenn uns das nicht so bewusst ist, wir haben alle mit Politik zu tun. Warum ist das so? Weil wir ein Teil unserer Gesellschaft sind. Ich muss jetzt mal hier schauen. Den Fokus habe ich auch noch nicht. So, leider kann ich nicht schalten. Okay, wir improvisieren. Danke, Rainer. Das wird gleich funktionieren. Bis dahin. Wir haben alle mit Politik zu tun und wir sind auch alle in gewisser Weise ein bisschen politisch. Warum ist das so? Du lebst ja in dieser Welt, wir sind Teil unserer Gesellschaft und wir haben auch täglich zu tun ja mit den Herausforderungen, die unsere Gesellschaft mit sich bringt. Wir haben verschiedene Ängste, gerade jetzt geht es um Europa, die Rolle von Europa, innere, äußere Sicherheit, Migrationsfrage, Asylpolitik, Frage der wirtschaftlichen Sicherheit, der Entwicklung, Fragen der Bildung, auch die Fragen der Rente. Ich meine, die Boomer-Generation rennt auf die Rente zu und ich habe schon in der Schule gelernt, das wird schwierig. Das wird richtig schwierig, weil sehr wenige Arbeitnehmer sehr viele Rentner bezahlen müssen. Und dann stellen wir uns als Christ natürlich auch noch die ein oder andere Frage. Darf denn ein Christ Waffenlieferungen befürworten oder geht das gegen das Friedensgebot von Jesu? Welche Politik ist denn jetzt wirklich christlich? Ja, eine, die vielleicht für den Wirtschaftsstandort und sich für Arbeitsplätze stark macht oder andere, die bereit ist, auch den Reichtum stärker zu besteuern und auch zu verteilen. Wie weit reicht denn die christliche Nächstenliebe, wenn wir an die Belastbarkeit unserer gesellschaftlichen Grenzen kommen? Wann ist Kritik an der Migrations- und Asylpolitik denn gerechtfertigt? Und wann werden wir hartherzig und grenzen Menschen aus? Als Christ hast du bestimmt eine Meinung dazu, als Person sicherlich auch. Du hast zu all diesen Themen irgendwie eine Meinung und die hast du wahrscheinlich auch schon mal irgendwo kundgetan. Und am kommenden Sonntag werden Weichen gestellt. Und das liegt halt daran, ja, wir dürfen mitbestimmen, weil wir in einer Demokratie leben. Es kann ja sein, dass du andere politische Systeme bevorzugst. Nur, ich empfehle dir mal, geh mal in solche Länder, wo keine Demokratie ist, sondern wo vielleicht ein Autokrat herrscht. Und du wirst dich wundern, was da alles nicht läuft und was schlechter ist. Deswegen dürfen wir dankbar sein für das System, in dem wir sind, auch wenn nicht alles rund läuft. Und inwieweit ist jetzt Politik überhaupt ein Thema für uns Christen? Sollten wir uns nicht besser raushalten? Ich habe Christine heute Morgen gefragt, was würde denn Jesus wählen? Und dann sagt sie, gut, dass ich im Kindergottesdienst bin heute, weil dann brauche ich jetzt auf diese Frage gar nicht zu antworten. Hat er denn überhaupt was zu diesem Thema zu sagen? Lass uns mal in Markus Kapitel 12, Verse 13 bis 17 schauen. Vielen Dank. Ah ja. Das hat sich nach unten getan. So, vielen Dank. Also, wir lesen in Markus Kapitel 12. Lehrer, sagten sie scheinheilig, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Nein, du sagst es frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Sollen wir nun bezahlen oder nicht? Also hier geht es nicht um so allgemeine Steuern, sondern hier geht es um eine Kopfsteuer, die ein Imperator einfach mal festgelegt hat. Und diese Steuer war allgegenwärtig, da waren überall diese Zolleinnehmer und die Steuereintreiber und die waren extrem unbeliebt. Also das war ungefähr der schlimmste Beruf, den du haben konntest, insbesondere wenn du noch jüdischer Abstammung warst. Ja, wir haben ja so einige Zolleinnehmer auch unter den Jüngern von Jesus und die waren total verhasst. Die mochte niemand leiden, denn diese Steuer war ja ein Teil der Unterdrückung, auch des Volkes Gottes. Und Jesus bezahlt diese Steuer und er finanziert mit dieser Steuer weiteren Krieg und Unterdrückung. Jesus sollte in eine Ja- oder Nein-Falle gelockt werden. Und Jesus durchschaute ihre Falschheit und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir ein Geldstück. Sie gaben ihm eine römische Münze und sie sagten, und er sagte, wessen Bild und Name ist hier eingeprägt? Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht und gebt Gott, was ihm gehört. Und seine Zuhörer waren überrascht. Diese Antwort hatten sie nicht erwartet. Jesus löst hier diese Spannung, die aufgebaut wurde, nicht auf. Es ist dieser Balanceakt zwischen Staat und staatlicher Integrität und zwischen dem Gehorsam Gott gegenüber und der Treue Gott gegenüber. Und ihr könnt sicher sein, weder den Juden hat die Antwort gefallen, noch den Römern. Die waren alle nicht zufrieden mit dem, was Jesus hier geantwortet hat. Und wenn wir nun in unsere Welt hineinblenden, dann leben wir auch in solchen Spannungen. Es geht vielleicht jetzt nicht um ein Geldstück, wo ein Kaiser drauf ist. Es geht vielleicht in unserem Leben und in unserer Situation um andere Dinge. Und da gibt es oft keine einfachen Antworten auf diese Spannungen, in denen wir leben. Und die Bibel macht das auch an vielen Stellen deutlich. Gerade als Christen und als Nachfolger von Jesus sind wir zur Unterordnung berufen. Und ich lese noch ein Wort aus dem Römerbrief, aus dem Römer 13. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt, auch wenn wir das für nicht wahrscheinlich halten oder damit nicht einverstanden sind. Das ist nicht, sind nicht meine Worte, das sind die Worte der Bibel. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Denn darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Gottes Diener, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgabe erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihm zusteht. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht. Ich habe das mal vor einigen Jahren in einer anderen Gemeinde gepredigt. Bin dann so ein bisschen auf das eingegangen, auf die Verpflichtung, die wir haben. Und nach dem Gottesdienst kam eine Frau ganz aufgelöst zu mir und hat mir klargemacht, dass das so nicht geht. Also ich könne nicht verlangen von ihr, dass sie diesem Staat gehorsam ist, der so viel Unrecht tut und wo so viele Dinge passieren. Wo soll das denn hinführen? Ich habe mir dann etwas Zeit genommen und ein bisschen mal den Kontext von diesem Bibelvers mit ihr erläutert. Sie hat mir gesagt, wir müssen da nicht gehorchen, wir müssen Gott mehr gehorchen als unserem Staat. Unter welcher Regierung lebte denn Paulus, der das geschrieben hat? Unter welcher Regierung lebte denn Jesus, der eben gerade noch gesagt hatte, zahlt dem Kaiser die Steuern, die ihm zustehen? Also da war ein absoluter Diktator. Ja, wir kennen das Römische Reich. Wenn ihr so Asterix lest, dann habt ihr da mit Cäsar zu tun. Aber das ist ja so ein bisschen verniedlicht. Da war eben ein Nero und da waren andere gerade am Ruder. Das war jemand, der sich selbst für Gott hielt. Der die Christen blutig verfolgen ließ und sie als Event in die Arenen gebracht hat und dort umgebracht hat. Der ständig neue habgierige Kriege anfing, der selber ein moralisch komplett verwerfliches Leben führte, der den Götzendienst gefordert hat, korrupte Beamte beschäftigt hat und so weiter. Und wenn wir so in die Weltgeschichte reinschauen, dann sehen wir Menschen, die ähnlich ticken. Wir sehen Regenten, die ähnliche Dinge tun. Und Paulus verlangt in diesem Kontext, nicht in einem Kontext, in dem wir sind, da ist es noch viel einfacher. Wir haben nicht so eine Regierung. Wir haben eine Regierung, die besser dasteht. Eine Regierung, die sich mehr Mühe gibt. Und Paulus verlangt in diesem Kontext Integrität und Unterordnung auch dem Staat gegenüber. Und Petrus schließt sich dem an. Er sagt in 1. Petrus 2, 13 bis 17, fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnungen, weil der Herr das so will. Das gilt sowohl dem König gegenüber, der an höchster Stelle steht, als auch seinen Statthaltern. Er hat sie eingesetzt, um Verbrecher zu bestrafen und Menschen zu belohnen, die Gutes tun. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Petrus erwartet auch Unterordnung. Und dieser Petrus wurde von der Regierung, von der er Unterordnung verlangt, sogar zu einem grausamen Tod verurteilt. Und man sagt ja, dass er umgekehrt gekreuzigt wurde. Egal, was du nun moralisch oder politisch von einer Regierung oder einer anderen Autorität hältst, und egal, ob das jetzt dein Schuldirektor ist, ob das dein Chef ist, oder die Bibel spricht auch von unseren Eltern als diejenigen, die eine Weisungsbefugnis haben. Es gibt keine christliche Entschuldigung, sich nicht unterzuordnen. Das möchte ich mal deutlich sagen. Und ich weiß, dass ich damit sofort einen inneren Aufruhr auslöse und sage, nein, ich will aber nicht das und jenes unterstützen und mich da unterordnen und meine Eltern sind sowieso doof und mein Lehrer erst recht. Und die Regierung hat schon mal gar keine Ahnung. Was sollen wir uns denen unterordnen? Unterordnung bedeutet nicht, alles gut zu heißen, sondern es bedeutet erstmal, diese Ordnung anzuerkennen und zu sagen, das hat Gott so gewollt. Es gibt in dieser Welt ein System, das Gott so gewollt hat. Gott hat dafür gesorgt, dass das so ist. Und es gibt nur eine einzige Entschuldigung dagegen und zu sagen, sorry, hier kann ich nicht mit. Wenn wir in Apostelgeschichte 5, 27 bis 29 schauen, dann heißt es dort, und der Hohepriester begann das Verhör. Hier waren Petrus, der genau das geschrieben hat. Petrus und Silas und andere dort zusammen. Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder öffentlich zu predigen und euch dabei auf diesen Jesus zu berufen? Und doch habt ihr dafür gesorgt, dass inzwischen ganz Jerusalem von eurer Lehre spricht. Ihr wollt uns sogar für den Tod dieser Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da haben wir so eine rote Linie. Es gibt Menschen in dieser Welt, die sich dem Staat widersetzen, der ihnen sagt, du darfst nicht an Jesus glauben, und die als Untergrundchristen leben. Es gibt Menschen, die sagen, es ist wichtiger, dass ich in Beziehung mit Gott lebe und dass ich eine Beziehung zu diesem Jesus habe, der meine Schuld getragen hat, der mir ewiges Leben zuspricht, als dass ich hier ein gutes Leben habe auf dieser Erde. Und das ist kein Freibrief zu zivilem Ungehorsam, sondern es geht nur darum, wenn der Staat eindeutig dem widerspricht, was Gott dir sagt, was Gott uns durch das Wort Gottes sagt. Liebe Gott, ja, setze ihn vor allem, sagt das Wort Gottes uns. Und Gott zu lieben bedeutet eben, ihn ja praktisch zu lieben mit den Konsequenzen, die dahinter stehen. Und dann kann es sein, dass du auch als Untergrundchrist leben musst. Wir haben ja einige Menschen auch in unserer Mitte, die aus dem Iran oder aus anderen Ländern kommen, wo es nicht so einfach ist, Christ zu sein. Und die davon erzählen können, was es bedeutet, dort Jesus nachzufolgen. Welche Nachteile du in Anspruch nimmst. Ich habe mich viel unterhalten mit Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die berichtet haben, dass Pastoren einfach vor Gericht gestellt wurden. Man hat ihnen die schlimmsten Dinge angehängt. Sie hätten Kinder geschändet und so weiter, nur damit sie öffentlich zur Schau gestellt werden konnten und quasi für die Ewigkeit ins Gefängnis gesteckt wurden. Und diese Menschen haben an Jesus festgehalten und haben das in Kauf genommen. Sie haben sich an dieser Stelle, wo es um ihre Beziehung zu Jesus geht, um nichts anderes, da haben sie sich dem Staat widersetzt, wenn er das verboten hat. Lass uns mal ein erstes Fazit halten. Wir lernen aus der Bibel, dass wir dem Staat gehorsam sein sollen, mit einer einzigen Ausnahme, wenn es um deine Beziehung zu Jesus Christus geht. Der Staat, dem wir gehorchen, ruft uns zu einer politischen Aktion auf. Der sagt uns allen, geht wählen. Und dann sollten wir das auch tun. Dann geh auch zur Wahl. Und das Neue Testament hat dagegen nichts einzuwenden. Aber was soll ich wählen? Das ist die große Frage. Die machen doch eh alle nur Mist. Und wenn du die Debatten und die Meinung der letzten Woche verfolgt hast oder der letzten Wochen und ja insbesondere seitdem unsere Regierung beschlossen hat, dass sie nicht mehr zusammen weitermachen will, wir haben ein extrem polarisiertes Klima in unserer Gesellschaft. Es ist aufgeladen, es ist hitzig, es ist emotional. Und der Grund ist, dass Politik eine Art neue Religion für uns geworden ist. Politik ist sehr wichtig in unserem Zusammenleben und wir haben alle irgendwelche politischen Ideen. Wir haben Aktionen, wir haben Versprechen, die uns Sinn stiften sollen und sagen, schaut, wenn ihr das macht, wenn wir so handeln, wenn wir so handeln, dann wird alles gut. Richtig und falsch, gut und böse, das ist nicht religiös, sondern wird heute einfach nur politisch gefüllt. Man fragt überhaupt nicht nach Gott. Gott steckt nicht dahinter. Wenn dieser oder jener Politiker oder Politikerin Dinge von sich gibt, dann ist da nicht dahinter, ja, ich möchte Gott gefallen, sondern es wird einfach gesagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse. Die sind böse, wir sind gut und so weiter. Untergangs- und Erlösungsbotschaften sind politisch. Ja, wir wollen ein wohlhabendes, sicheres Leben, eine gerechte, gleichberechtigte Gesellschaft. Die Welt geht unter, aber wir können sie noch retten. Ne? Wählt uns und wir retten die Welt und so weiter. Ich will das gar nicht wiederholen. Ihr habt das zu Genüge gehört. Und das ist Teil einer Selbstdefinition geworden, sich als Retter aufzuspielen, sich als Erlöser aufzuspielen, den Menschen etwas zu versprechen, was im Grunde überhaupt nicht haltbar ist. Und all das hat überhaupt nichts mit Gottes Reich zu tun, mit dem, was Jesus sagte, mit dem, was Paulus sagte, mit dem, was Petrus sagte, gar nichts. Es hat etwas mit unserer irdischen Welt und mit unserer Sicht zu tun. Und die große Herausforderung, die ich sehe, dass wir uns von diesem Klima anstecken lassen als Gemeinde, als Christen und Dinge einfach so hineinschwappen. Und dann fangen wir an, dem Ganzen einen christlichen Anstrich zu geben. Weil wir brauchen ja Argumente. Meistens hast du nicht viele Argumente. Ja? Man sagt ja immer, wenn du so vielleicht 2, höchstens 3 gute Argumente hast, der Rest ist eher zerstörbar. Und ein gutes Argument ist ja, Gott hat das gesagt, das ist Gottes Wille, Gott will das so. Und dann stellen wir uns natürlich viele Fragen. Fahre ich noch Auto oder nicht? Ist das überhaupt noch zulässig in der heutigen Zeit? Und wenn, fahre ich dann ein Elektroauto oder einen Verbrenner? Darf ich denn überhaupt noch Fleisch essen oder muss ich vegan leben? Darf ich mich impfen lassen oder nicht? Wie kannst du dich als Christ impfen lassen? Diese Frage habe ich ja mehrfach gehört. Die hast du vielleicht auch gestellt. Dann haben dich vielleicht andere gefragt, wie kannst du dich denn als Christ nicht impfen lassen? Die Gegenfrage, du bist verantwortungslos. Und wir haben in der Corona-Zeit festgestellt, es gibt keine Lösung. Es gibt 2 Meinungen, es gibt Lager, die aufeinander eingedroschen haben, aber geholfen hat es nicht. Und es hat auch nichts mit Gott zu tun. Es hat was mit einem Standpunkt zu tun. Das mit dem Impfen klingt ja vielleicht für den einen völlig abwegig und sagen wie Nanochips und dies und das und habt ihr sie noch alle? Und für andere ist es eine tiefe Glaubensüberzeugung. Und ich möchte hier nochmal sagen, es ging da nicht um das Reich Gottes, sondern um deine Überzeugung. Es ging nicht um Glauben oder Nicht-Glauben, sondern um unsere Überzeugungen. Und es ging um Richtlinien, die der Staat gegeben hat. Und vielleicht Mehrheitsmeinungen, also politisch. Das Ganze war rein politisch. Von mir aus auch noch philosophisch, dass man eine Philosophie vertritt, lasse ich mich grundsätzlich impfen oder nicht. Und vielleicht auch medizinisch, aber nicht geistlich. Das war null geistlich, das Ganze. Das sehen viele anders. Ich habe vor kurzem letzte Woche noch eine Mail bekommen, ja, so, wir kriegen so viele Mails hier auch als Gemeinde, und da hat wieder jemand gewarnt und hat gesagt, ihr müsst Buße tun, dass ihr euch habt impfen lassen. Ja, wissen eure Schäfchen darüber Bescheid? Jetzt wisst ihr Bescheid. Da steckt ja ein tiefer Wunsch hinter. Und ich hoffe, ihr merkt, dass ich versuche, hier klarzumachen, auf der einen Seite haben wir irgendwelche Sachthemen und wir haben politische Überzeugungen und die Politik ist unsere neue Religion geworden. Wir machen sie zur Religion und sagen, das ist richtig. Und wenn du so machst, dann ist es richtig. Und wenn du es anders machst, dann ist es falsch. Wie viel Streit ist dadurch entstanden? Wie viele Gemeinden sind dadurch gespalten worden? Wie viele Christen haben dadurch die Gemeinde verlassen? Ist das göttlich? Ist das gut? Hat das was mit Gott zu tun? Das ist rein Überzeugung und politisch. Und das wurde sicherlich in guter Absicht gemacht, aber es hat nichts mit Gottes Reich, sondern alleine mit unseren menschlichen Vorlieben zu tun. Und Gottes Reich ist etwas, dem wir entgegenfiebern. Und wir wünschen uns, dass Gottes Reich anbricht. Und wir wünschen uns, dass endlich in dieser Welt alles besser wird. Dass Gottes Gebote wieder eingehalten werden. Dass die Politik endlich wieder das Richtige macht. Aber keine Partei wird den Willen Gottes hundertprozentig umsetzen. Keine Partei wird den Willen Gottes auf die Erde bringen. Selbst die guten Könige im Alten Testament konnten das nicht. Ja, von denen wir sagen, sie sind Gott nachgefolgt. Selbst sie waren nicht in der Lage, das zu 100% zu machen. Und ich sage das bewusst, weil wir nämlich in Gefahr sind, einem Irrglauben aufzulaufen. Diesem Irrglauben folgen wir auch immer, wenn wir an Israel denken. Dann ist sofort dieses politische Israel im Blick. Und das hat überhaupt nichts erstmal zu tun mit dem Geistlichen und mit dem Israel, von dem Volk Gottes, von dem Gott spricht. Und seit meiner Kindheit werde ich damit konfrontiert. Und ich habe immer gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. Und klar, wir haben Politik und Glauben und geistliche Dinge zusammengebracht. Und dann kommen Dinge raus, die nicht funktionieren können. Die so nicht, da geht was schief. Wir sind, sagt Jesus, nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, die erstmal mit Gottes Geboten gar nichts zu tun hat, die säkular ist, die nur auf sich selber schaut. Wir sorgen mit unserer Wahl jetzt am nächsten Sonntag nicht dafür, dass das Reich Gottes anbricht. Das ist nicht so. Keine Partei wird das Königreich Gottes in diese Welt bringen, sondern es gibt nur unterschiedliche Schwerpunkte und die Entscheidung ist erstmal eine Sach- oder vielleicht auch eine persönliche Frage. Das Reich Gottes entsteht nur, wenn wir den Retter wählen, wenn wir Jesus wählen. Und das ist auch unabhängig von der Bundestagswahl, ob du Jesus wählst oder nicht. Das ist unabhängig davon, ob du ein neues Stadtparlament oder einen Bürgermeister wählst. Die Frage ist, hast du Jesus gewählt als den Herrn deines Lebens, der hineinsprechen darf in dein Leben, dem du deine Schuld bringst und sagst, Herr, sei mir Sünder gnädig. Deswegen hat Gott diesen Jesus ans Kreuz gebracht. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn gesandt, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Und das Reich Gottes, sagt die Bibel, ist in uns. Es lebt in uns selbst. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was du so irgendwo da sehen kannst oder was eine Partei aufbaut, sondern es lebt in uns, wie Lukas 17, 21 es sagt. Wähle den Retter. Jesus hat sich vor 2000 Jahren nicht aufstellen lassen. Er hätte ein großer Politiker werden können. Die Menschen haben ihn gefeiert, Palmsonntag. Die wollten, dass er die Herrschaft übernimmt. Die haben damit gerechnet und haben gedacht, das Reich Gottes steht jetzt vor der Tür. Jetzt ist Jesus da. Und Jesus spricht davon, es ist nicht hier so sichtbar, es ist in uns. Es ist erstmal das unsichtbare Reich Gottes. Es wird eines Tages sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde. Dann wird das Reich Gottes auch sichtbar sein für alle. Aber in dieser Zwischenzeit leben wir in dieser Spannung zwischen einem sichtbaren Reich, was nicht das Reich Gottes ist, und dem geistlichen Reich Gottes, das in uns ist. Und dann dürfen wir 4 Grundsätze beachten. Himmlische statt politische Identität. Philipper 3, Vers 20. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Deine Identität ist Jesus. Ist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du geliebt bist, egal was für einen Mist du angestellt hast und dass du ihm gehörst und dass er seine Hand über deinem Leben halten will. Schweigen statt tratschen. Weshalb sollte ich denn über Außenstehende zu Gericht sitzen? Über die draußen wird Gott selber Gericht halten. Du kannst tratschen, du kannst posten, du kannst alles Mögliche machen. Das wird aber nichts Gutes hervorbringen, sondern wir dürfen beten. Beten statt meckern, motzen und posten. Zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung, besonders für Regierende und alle, die Macht haben, heißt es in 1. Timotheus 2. Und in Jeremia 29, Vers 7 heißt es, dass wir uns engagieren sollen, statt uns zurückzuziehen. Jeremia 29, Vers 7, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es euch allen gut. Hier wurde ein Volk sogar verbannt. Es wurde rausgenommen aus seinem Land. Und Gott gibt den Auftrag, bete für die Regierung, bete für deine Stadt. Ich kann das nicht oft genug betonen. Unser Gebet hat eine große Kraft, wenn wir es ernst meinen. Und du kannst deine Ernsthaftigkeit prüfen. Setz dich nicht einfach hin und sag, ja, segne den und das, sondern fang einfach mal an und sag, Gott, sieh mein Herz, wie ich getratscht habe, wie ich das und jenes gemacht habe, wie ich meine Meinung vielleicht auch durchgesetzt habe bei der letzten Familienfeier und wie viel Streit dadurch entstanden ist. Dann dürfen wir Buße tun, dann dürfen wir um Vergebung bitten. Das sind ganz kraftvolle Dinge, die wir tun können. Ich habe mich in der Corona-Zeit zu einer Sache entschlossen. Ich habe gesagt, ich ziehe mich von Facebook und so weiter zurück, weil dort wird so viel gepostet, was mich aufregt und wo ich die Leute nachher für hasse, in Anführungsstrichen. Ich will das gar nicht wissen. Ich höre dem gar nicht zu. Und das habe ich so gemacht und das Schöne ist, ich darf heute jedem mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit begegnen. Und da muss nichts Trennendes sein. Weil ich gesagt habe, ich baue da eine Mauer, ich will das nicht an mich ranlassen, mir ist Beziehung wichtiger, als Recht zu haben. Mir ist Beziehung wichtiger, als meine Meinung durchzusetzen und sagen, ne, ich habe es ja verstanden, ich weiß ja, wie es geht. Und als Kirche haben wir einen Wunsch gehabt, dass wir Gott folgen in dieser Zeit und dass wir möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, an Gottesdiensten teilzunehmen, egal ob geimpft oder nicht. Egal, ob dieses oder jenes, ob diese Meinung oder jene Meinung. Und das ist mehr, das ist Nächstenliebe. Das ist etwas, wo wir uns einsetzen für das Gute. Das Worship-Team kann gerne schon kommen. Und ich möchte einen weiteren praktischen Tipp geben. Lebe 1. Korinther 13. Falls du schon mal in 1. Korinther 13 gelesen hast, dann wirst du wissen, was kommt. Falls nicht, dann wollen wir einen kleinen Ausschnitt davon einmal lesen. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 8, die werden oft so bei Hochzeiten und bei allen möglichen vorgelesen. Und dann ist das so romantisch und so schön. Und da sind zwei Menschen, die sich lieb haben, die ihr ganzes Leben miteinander teilen wollen. Aber es ist gar nicht für die Hochzeit geschrieben, sondern es ist für deinen Alltag geschrieben, für dein persönliches Leben. Es ist geschrieben, um uns eine kleine Hilfestellung zu geben, worauf es wirklich ankommt. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht auch nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals aufhören. Du kannst jetzt insbesondere... Mit Felix habe ich mich so ein bisschen darüber unterhalten, der predigt das heute in Leverkusen auch. Felix, was ist denn eigentlich nach der Wahl? Was sagen wir unserer Gemeinde, wie wir nach der Wahl miteinander umgehen sollen? Und mir kam 1. Korinther 13 in den Sinn, weil die einen werden triumphieren, sagen, seht ihr, meine Regierung ist am und ne, du Ulf, du, ne, du Loser, ich weiß einfach, ich habe keine Ahnung, was er wählt, der Ulf verträgt das. Oder umgedreht, ich renne rum mit meinem Frust und der Ulf sagt, ha, ne, habe ich's doch gewusst. Die Liebe prahlt nicht. Sie ist auch nicht verbissen in dieser Situation. Du kannst deinen Frust bei Gott abladen. Ja, wir werden sowieso Frust bekommen, egal welche Regierung drankommt. Das brauche ich gar nicht. Da braucht man gar keinen Hellseher oder sonst was zu sein. Das ist einfach so. Viele Versprechen werden aus welchen Gründen noch immer nicht eingehalten werden können. Aber wir verlieren nicht die Hoffnung. Die Liebe verliert nicht die Hoffnung. Auch nicht darin, dass durch unser Gebet und durch unser persönliches Tun sich Dinge verbessern können, dass sich Dinge bewegen. Das können wir immer tun, unabhängig davon, welche Regierung dran ist. Du kannst deinen Glauben leben. Du kannst in deiner Umgebung Salz und Licht sein. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Wie gut, welche wunderbaren Worte sind das für unser Zusammenleben, für die Art und Weise, wie wir mit uns und vielleicht auch mit diesem stänkernden Arbeitskollegen umgehen oder mit demjenigen, der uns damit ständig auf die Nerven geht, mit seiner Partei und mit seinem Besserwissen und so weiter. Am Ende wollen Menschen nur wahrgenommen werden. Sie wollen, dass du sie ernst nimmst. Und das können wir tun. Und das ist Nächstenliebe. Den Nächsten zu lieben, auch wenn er unser Feind ist, auch wenn er uns nicht wohlgesonnen ist, auch wenn er die Dinge tut, die uns fürchterlich normalerweise reizen. Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals aufhören. Liebe ist die größte Kraft im Universum, die Gott uns gegeben hat. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in dir und in mir. Und du kannst sogar deine Feinde lieben. Jesus erwartet das sogar von uns. Segnet die, die euch fluchen oder die Schlechtes über euch reden. Betet für die, die euch verfolgen. Was für eine starke Botschaft hat die Bibel für uns. Die Liebe wird niemals aufhören. Und das Letzte: Hänge deine Hoffnung nicht nur an die Wahl. Mich führt das sehr ins Gebet. Ich wünsche mir eine Regierung, die wirklich das Beste für Deutschland tut. Ich wünsche mir, dass Dinge aufwärts gehen. Aber eins weiß ich, wir haben kein Recht darauf. Und die Dinge haben wir auch nicht so in der Hand, die passieren werden. Aber wir haben eins in der Hand: an wen wir unsere Hoffnung hängen, wem wir vertrauen. Ich möchte Politikern gerne vertrauen und ich möchte, dass die Dinge, die sie uns versprechen, auch in Wirklichkeit kommen. Aber wenn nicht, dann habe ich ein Vertrauen zu meinem Gott, der sagt, ich bin jeden Tag bei dir bis an das Ende der Welt. Dir kann ich vertrauen. Und das gibt mir eine andere Perspektive. Ich schaue auf einmal aus der Perspektive Gottes und aus der Perspektive des Reiches Gottes und nicht nur aus der irdischen Perspektive. Und das entspannt mich sehr. Ich weiß, dass die Welt sich weiterdrehen wird, egal welche Regierung drankommt. Es haben sich im Laufe der Jahrtausende so viele politische Richtungen ergeben, aber eins ist geblieben. Gott bleibt, das Reich Gottes bleibt, seine Herrschaft bleibt, seine Liebe zu dir bleibt, seine Zusagen an uns bleiben. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Lasst uns darauf schauen und lasst uns mutig zur Wahl gehen. Informier dich gerne, welche Partei auch deine Interessen am besten vertritt. Geht ja heute ganz einfach, kannst im Internet einfach nachschauen oder lässt dir von ChatGPT einfach eine Zusammenfassung der Wahlprogramme geben oder was auch immer. Du kannst ganz schnell die Dinge sehen. Darum geht es mir heute gar nicht so sehr. Es geht mir darum, dass du Verantwortung übernimmst, nicht zu Hause sitzt und sagst, ach, sollen die anderen wählen, sollen die doch das machen. Überlass das, was Gott dir in die Hand gelegt hat, nicht anderen. Nimm es in die Hand geh zur Wahl und bete für die, die dann einmal dran sein werden. Bete für die Regierung. Hör nicht auf. Bete für deine Familie, die vielleicht anders sieht, für deinen Chef, für die Menschen, die dir auf die Nerven gehen. Und wir leben in der Gemeinde etwas, was einzigartig ist. Wenn ihr hier so rumschaut, dann seht ihr, dass wir ein ganz bunter Haufen sind, aus unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichsten Ländern. Und Menschen fragen sich inzwischen, wie ist das möglich? Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Wo so viel Hass, so viel Misstrauen ist, wo vielleicht auch Generationen gegeneinander kämpfen. Wir sind eine Kirche mit mehreren Generationen. Das ist ein Segen, den Gott uns gibt. Das ist etwas, das wir pflegen dürfen, wo wir sagen dürfen, danke Gott, dass wir ein Vorbild sein dürfen für unsere Gesellschaft und die kommen können und wir ihnen zeigen, wie man das macht, wie das geht. Ist das nicht großartig? Und dazu möchte ich uns Mut machen. Lass uns das leben. Lass uns das sagen. Es geht. Wir können so leben, wie Gott es will, wenn wir uns nach ihm ausrichten. Und dazu möchte ich uns Mut machen und möchte uns alle segnen darin. Wenn ihr möchtet, dürft ihr einfach aufstehen und mach heute keinen besonderen Aufruf, weil mein Aufruf ist, geht zur Wahl. Aber ich will euch einfach segnen. Ich will euch ermutigen, in dem Weg, den Gott uns mit dem wir so begonnen haben, weiterzugehen. Herr, wir danken dir, dass du hier bist. Herr, wir danken dir, dass du auch unsere Unvollkommenheit siehst, auch unsere Meinungen, unsere Herausforderungen, mit denen wir da sind, unsere Ängste. Und ich bitte dich, dass du kommst und deinen Frieden gibst, so wie wir es eben gesungen haben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann werde ich heil. Dann geschehen großartige Dinge in meinem Leben. Und ich darf ein Friedensstifter werden. Herr, lass uns als Livekirche Friedensstifter sein. Lass uns als Livekirche Vorbilder in der Gesellschaft sein. Lass uns als Livekirche solche sein, die für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Herr, die dieses Motto ernst nehmen und sagen, wir sind unterwegs mit Jesus. Herr, ich danke dir. Ich preise dich, ich rühme dich. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen ganz ruhig machst, ganz still machst. Dass du die Ängste siehst, auch gerade bei denjenigen, Herr, die mit ihrer Schuld kämpfen und sagen, ich habe noch keinen Frieden mit Gott. Herr, danke, dass du eine Einladung aussprichst heute, dass wir zu dir kommen dürfen und bei dir Frieden finden, Erlösung finden, Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben. Alle Ehre sei dir. Seid gesegnet. Amen.